Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die EU-Kommission kritisiert den chinesischen Online-Händler Temu schon lange. Bei Testkäufen fallen immer wieder unsichere Elektrogeräte auf oder Babyspielzeug mit schädlichen Chemikalien. Weil Temu nicht genug dagegen unternehme, verhängte die Kommission jetzt eine Strafe in Höhe von 200 Millionen Euro. Der Konzern muss bis Ende August einen Plan vorlegen, wie er die Missstände abstellen will.
Flughafen Lüttich, einer der größten Umschlagplätze für chinesische Versandware in Europa. 12 Millionen Päckchen aus China kommen jeden Tag in der EU an. Bei Kontrollen habe man festgestellt, Temu vertreibe häufig illegale, unsichere und gefährliche Produkte, sagt die Kommission.
Dangerous toys for kids.
Gefährliche Spielzeuge für Kinder, Kleinelektronik ohne Sicherheitsgarantie, Kleider und Schmuck mit schädlichen Chemikalien, das importiert Temu. Unsere Botschaft, wenn ihr auf unseren Markt von 450 Millionen Verbrauchern wollt, müsst ihr euch an unsere Regeln halten. Punkt. Billig-Elektronik, die durchschmort, Kettensägen mit Plastiksicherung, zusammengeleimte Sandwich-Toaster. Die Stiftung Warentest warnt in einer Studie davor, bei chinesischen Online-Händlern wie Temu Waren zu kaufen.
Zwei Drittel der Sachen, die wir getestet haben, Ladekabel oder Ladegeräte, Modeschmuck und Kinderspielzeug, entsprachen nicht den EU-Sicherheitsanforderungen. Jedes vierte stufen wir als gefährlich ein.
Was der Online-Händler Temu an gefährlichen Produkten vertreibt, gelangt oft in Kinderhände. Verschluckbare Kleinteile, die sich lösen, sind eine hohe Gefahr. Besonders alarmierend sei aber bei Kinderprodukten die oft extrem hohe Giftbelastung, sagt die Berichterstatterin für Spielzeugsicherheit im Parlament.
Wir haben festgestellt, dass die Grenzwerte nicht nur überschritten werden, sondern dass eben auch auf Nerven sich legende Gifte enthalten sind, die eben auch DNA verändern oder die sich nachhaltig für die gesamte gesundheitliche Entwicklung auswirken. Das ist kein Spaß.
Temu sagt heute, die 200 Millionen Strafe der EU sei unverhältnismäßig. Man habe konstruktiv mit der Kommission zusammengearbeitet und bereits selbst Maßnahmen ergriffen. Die chinesische Plattform muss bis August einen Aktionsplan vorlegen, sonst drohen weitere Bußgelder.
Mehrere Medien berichten über Gedankenspiele in der CDU. Demnach wird dort diskutiert, ob Bundeskanzler Merz der Richtige ist in diesem Amt oder ob der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst eine Bundesregierung besser führen könnte. Aber weder in Berlin noch in Düsseldorf möchte sich offiziell jemand aus der CDU an diesen Überlegungen beteiligen. Markus Preis in Berlin. Woher kommt die Diskussion gerade jetzt und wie realistisch ist dieses Szenario überhaupt?
Ich glaube, die Diskussion zeigt vor allem die Unzufriedenheit, die es mit Friedrich Merz in der Union ja auch tatsächlich gibt. Und sie zeigt nicht, dass da jetzt konkret sozusagen eine Operation Kanzlertausch geplant würde. Aber man sieht an der Aufregung zwei Dinge. Erstens, das Kanzleramt ist sehr empfindlich, hat ungewöhnlich scharf auf die Gerüchte reagiert und von einer, Zitat, gefährlichen Lust am Zündeln gesprochen. Und man sieht, es wird auch einsamer um Merz. Da war eigentlich niemand aus der ersten Reihe der Union, der ihn sofort verteidigt hätte. Kein Wort von Spahn, keins von Linnemann, keins von Söder. Und zur zweiten Frage, ob sowas überhaupt realistisch wäre. Ich denke, nein, jedenfalls nicht gegen den Willen von Friedrich Merz. Es gibt natürlich die Möglichkeit, im Bundestag einen neuen Kanzler zu wählen. Aber da müssten sich alle, CDU, CSU und auch die SPD, absolut einig sein. Denn die Koalition hat ja nur 12 Stimmen Mehrheit, also für so ein gewagtes Manöver sehr wenig. Und dann fragen sich natürlich alle, würde dann hinterher eine Rentenreform einfacher? Wahrscheinlich auch nicht. Wir konnten am Nachmittag SPD-Chef Klingbeil dazu fragen. Er hat gesagt, er hat ein gutes Vertrauensverhältnis zum Kanzler und für solche Spekulationen keine Zeit.
Informationen von Markus Preis. Vielen Dank. Es sind Berichte über Prügel und Gewalt, die schockieren. In der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen sollen Häftlinge massiv misshandelt und gedemütigt worden sein. Die Vorwürfe bestehen schon länger und haben sich nun noch weiter verschärft. Mehr als 100 Gefangene waren danach betroffen. Gegen 13 JVA-Mitarbeiter wurde inzwischen Anklage erhoben. Recherchen vom Bayerischen Rundfunk und dem RBB-Magazin Kontraste zeigen, was sich dort abgespielt haben soll.
Die JVA Augsburg-Gablingen. Hier sollen Gefangene misshandelt und gedemütigt worden sein. Ehemalige Häftlinge berichten von massiver Gewalt durch JVA-Personal, bis hin zu Knochenbrüchen, dokumentiert in Krankenakten. Den Bediensteten sollen die Misshandlungen regelrecht Spaß gemacht haben. Das legen Chatprotokolle nahe, die dem BR und dem ARD-Magazin Kontraste exklusiv vorliegen. Ermittlungsbehörden rechnen sie den JVA-Bediensteten zu. Geiler Tag wurde nach einem mutmaßlichen Übergriff gepostet, der Spaß gemacht habe. Ein Häftling sei zerstört worden, heißt es später. Einer der Betroffenen, Ex-Häftling Milan G.
Ich bin fassungslos. Und das Krasse ist ja, uns wurde am Anfang gar nicht geglaubt.
Und immer wieder geht es um Spezialzellen. Eine Ministeriumsmitarbeiterin, die nicht in Gablingen arbeitet, gewährt uns exklusive Einblicke. Etwa 100 Gefangene seien hier rechtswidrig weggesperrt worden, sagt die Staatsanwaltschaft. Bis zu 2 Wochen hätten Häftlinge hier ausharren müssen. Auf dem Boden, meist ohne Matratze, ohne Decke, komplett nackt. Eine frühere Gablinger Gefängnisärztin berichtet.
Das bricht aus meiner Sicht Menschen. Also ich habe da gestandene Mannsbilder heulend vor mir wie ein Häufchen Elend gesehen.
Bewahrheiten sich die Vorwürfe, gehe es um massivste Grundrechtsverletzungen, sagt die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger.
Also das sind Abgründe, die sich da auftun. Ich denke, das ist wirklich der größte Skandal in der Justizvollzugsanstalt, seitdem wir die Bundesrepublik Deutschland haben.
Ein mutmaßliches Motiv der Bediensteten, Gefangene gefügig machen. Gegen 13 Mitarbeitende der JVA wurde inzwischen Anklage erhoben. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
Mehr zum Thema im Magazin Kontraste heute Abend um 21.45 Uhr hier im Ersten. Gehen wir ins Ausland. Trotz Waffenruhe greift die israelische Armee weiter Ziele im Libanon an. Heute wurde auch die Hauptstadt Beirut beschossen. Die Armee spricht von einem präzisen Angriff, angeblich auf ein Mitglied einer Hisbollah-nahen Miliz. Nach Angaben libanesischer Behörden gibt es inzwischen mindestens 14 Tote durch nächtliche Luftangriffe im Süden des Landes. Israel hatte gestern Abend große Teile im Süden des Libanon zur Kampfzone erklärt. Laut israelischer Regierung richten sich die Angriffe gegen die Hisbollah-Miliz. Und um die Lage im Nahen Osten ging es auch bei dem informellen Treffen der EU-Außenminister in Zypern. Im Mittelpunkt aber stand der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Die Außenpolitiker betonten erneut, dass ein bedingungsloser Waffenstillstand die Voraussetzung für jede Art von Friedensverhandlungen sei. Den Vorschlag Moskaus, die EU solle dafür einen Chefverhandler aufstellen, lehnten führende Mitgliedstaaten ab. Eine Personaldiskussion, warnte die Außenbeauftragte Kallas, sei eine Falle, in die die EU nicht tappen dürfe. Heute vor einem Jahr ist das Schweizer Dorf Blatten verschüttet worden. Die Bewohner wurden vorher in Sicherheit gebracht und kehrten heute zu einer Gedenkfeier zurück. Das Dorf soll in 5 Jahren wieder aufgebaut werden. Damals brachen im Süden der Schweiz große Teile eines Gletschers ab und stürzten ins Lötschental im Wallis. Fels, Eis und Schlamm begruben das Dorf Blatten. Es war schon eine Woche zuvor geräumt worden, nachdem das kleine Nesthorn ins Rutschen geraten war.
Die Schweiz gedenkt einer verlorenen Heimat auf den Ruinen des kleinen Bergdorfes Blatten. Mit einer Gedenkzeremonie und einer Schweigeminute, genau dort, wo einst der Dorfkern stand.
Ein Land hat ein kollektives Gedächtnis. Was in Blatten geschah, war nicht einfach ein lokales Ereignis. Es war ein nationaler Moment. Ein Moment, der uns daran erinnert, wie verletzlich wir sind. Aber auch, wie stark wir sein können. Boah,
Scheiße. Vor genau einem Jahr bricht der Gletscher unter der Last von Millionen Kubikmetern abgestürzten Gestein zusammen. Die rund 300 Einwohner von Blatten und die meisten Tiere waren 9 Tage zuvor evakuiert worden. Die Gemeinde ist seit dem Tag der Katastrophe fest entschlossen, Blatten wieder aufzubauen. Für eine neue Zufahrtsstraße fiel bereits der Startschuss. Dass oberhalb von Blatten weitere Felsstürze drohen, gefährde das Projekt nicht.
Die Gefahrenkarte hat alle Gefahren, die jetzt noch für Blatten sind, respektiert und sehr konservativ ausgelegt. Wenn alle, die ganze Schweiz, nach einer solch restriktiven Gefahrenkarte beurteilt würde, dann können wir die Schweiz umsiedeln.
Die Kosten nach ersten Schätzungen mehr als 500 Millionen Euro, bezahlt von Versicherungen, Behörden und Spenden. Den Blattnern gibt der Wiederaufbau Hoffnung. Schon im Jahr 2029 sollen einige von ihnen hier wieder wohnen können.
Hunderttausende Menschen zieht es jährlich in die größte Holocaust-Gedenkstätte der Welt, Yad Vashem in Jerusalem. Erstmals will die Einrichtung nun Standorte außerhalb Israels aufbauen, und zwar in Deutschland. In Leipzig, vor allem aber in München, sollen Bildungszentren entstehen.
Der Münchner Karolinenplatz. Die Nationalsozialisten hatten hier ab 1933 ihr sogenanntes Parteiviertel errichtet. Karolinenplatz 4, Sitz des obersten Parteigerichts der NSDAP. In diesem Gebäude soll ein neuer Ort der Erinnerung entstehen. Yad Vashem in Jerusalem, die bedeutendste Gedenkstätte für den Holocaust, für die Millionen getöteter Jüdinnen und Juden. Jetzt will Yad Vashem erstmals außerhalb Israels ein Bildungszentrum eröffnen. Wir kommen nach Deutschland, um den Holocaust aus jüdischer Perspektive zu beleuchten und darüber aufzuklären. Diese Perspektive ist nicht die vorherrschende Sichtweise, wenn wir in Deutschland über den Holocaust sprechen. München wegen der zentralen Lage in Europa, aber eben auch wegen der Geschichte der Stadt. Charlotte Knobloch leitet die israelitische Kultusgemeinde München. Sie ist selbst Holocaust-Überlebende und arbeitet auch mit 94 noch mit Jugendlichen zusammen.
Sie sind heutzutage sehr interessiert, stellen Fragen, und die ich dann beantworten kann. Und heute und in einigen Jahren wird das Yad Vashem tun.
Das neue Bildungszentrum in München soll sich vor allem an Jugendliche und Lehrkräfte richten, mit interaktiven, modernen Lernmöglichkeiten. Auch die Bundesregierung beteiligt sich am Projekt.
Ja, es ist gelungen, tatsächlich zusätzliche Haushaltsmittel, 2 Millionen einzuwerben, um auch Bildungsprojekte von Yad Vashem für ganz Deutschland unterstützen und finanzieren zu können.
Das Geld fließt aber nicht nur nach München. In Leipzig soll eine Außenstelle des Yad Vashem-Zentrums entstehen.
Die Fußball-WM ist in Sichtweite, noch 14 Tage bis zum Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt. Für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann bedeutet das keine Zeit zum Verschnaufen. Kurz nach dem Saisonende schwitzte heute schon wieder ein Großteil der Mannschaft beim Trainingsauftakt in Herzogenaurach. Torwart Manuel Neuer fehlte auf dem Platz, er soll sich noch schonen.
Jetzt hat die WM-Vorbereitung endlich begonnen. Der Bundestrainer strahlt. Erstes Training in Herzogenaurach. Von den bislang 25 angereisten Spielern sind bis auf Manuel Neuer alle auf dem Platz. Der wiederum versucht, seine verletzte Wade schnellstmöglich in den Griff zu bekommen, um zumindest einen Test vor dem Turnier bestreiten zu können. Wichtig, um sich gerade in der Abwehr einzuspielen.
Julian hat es erklärt. Er hat die besten Spieler nominiert, die besten Torhüter nominiert. Er hat sich dafür entschieden, dass Manu dabei ist. Und ich glaube, es wird ja gar nicht irgendwie die Qualität von Manu angezweifelt, weil er einfach ein unglaublich guter Torhüter ist. Deswegen freue ich mich auch, dass er hier ist. Er probiert, gute Spiele zu machen. Ich probiere vor ihm, gutes Spiel zu machen, und dann wird es schon richtig gut klappen.
Am Sonntag gegen Finnland wird Oliver Baumann im Tor stehen beim Testspiel in Mainz. Da wollen sie sich Sicherheit und Selbstvertrauen holen vor dem möglicherweise sehr langen WM-Verlauf in den USA.
Wir freuen uns alle sehr drauf. Ich freue mich sehr drauf. Für mich persönlich ja meine erste WM, wo ich dabei sein darf. Und ich bin heiß.
Natürlich ist auch die Hitze während des Turniers ein Thema. Da kommen die hochsommerlichen Temperaturen in Mittelfranken gerade recht. Julian Nagelsmann versucht mit vielen spielerischen Elementen die Stimmung hochzuhalten. Tore statt Taktik zum Vorbereitungsauftakt. Detaillierte Gegneranalysen gibt es noch früh genug.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 29. Mai.
Morgen gibt's wieder viel Sonnenschein. Von Nordwesten nähert sich aber ein Tiefausläufer, der für Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial sorgt. Heute Nacht ist es wieder meist sternenklar. Erst in der Früh ziehen von den Niederlanden ein paar Wolken heran. Morgen zunächst vielerorts sonnig. Richtung Süden und Südosten bleibt das auch so. Aber von Nordwesten breiten sich Wolken aus, die am späten Nachmittag und Abend Schauer und Gewitter bringen mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Im Westen heute Nacht milde 16 bis 14 Grad, im Erzgebirge dagegen mancherorts Bodenfrost. An der See morgen etwas über 20, im Westen und Südwesten wieder heiß mit über 30 Grad. Samstag teils Sonne, teils Wolken und vor allem in der Mitte mancherorts kräftige Schauer oder Gewitter. Ab Sonntag wird es wechselhaft, zum Teil mit Unwettergefahr und langsam kühler.
Um 22.15 Uhr gibt es die Tagesthemen mit Jesse Wellmer. Wir schauen auf das EU-Außenministertreffen und die Diskussion der Europäer, wer mit Russland verhandeln könnte. Und Tag der Frauengesundheit, warum in der Medizin der männliche Körper noch immer das Maß aller Dinge ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.